Denk um mal Zart zur Pflege. Hier sind wir da für all die Menschen, die den Weg zur Pflege sahen. Wir teilen Geschichten, mal lustig, mal krass, und zeigen dir, es ist Pflege mehr als nur Arbeit, es ist erstmal Spaß. Ja, zur Pflege, für dein Examen bereit. Wir wissen, dass nicht sicher durch die Prüfung führt. Ja, zur Pflege, hier lernst du leicht, was du für die Pflege wirklich brauchst im Alltag und der Zeit.
Tatort Pflege.
Tatort Pflege, der Podcast für alle, die mehr wissen wollen. Präsentiert von Liane. Pflegewissen, Expertentipps und Fallbeispiele. Perfekt für dein Examen.
Guten Tag zusammen. Folge Nummer 4 mit den chronischen Nierenerkrankungen oder der chronischen Niereninsuffizienz. So ist es korrekter. Bevor wir loslegen, habe ich heute etwas richtig Hilfreiches für euch. Vor allem für alle, die gerade mitten in den Vorbereitungen zur Abschlussprüfung stecken. Der Cornelsen Verlag hat etwas entwickelt, das euch sicher durch die 3 schriftlichen Prüfungstage und die mündliche Prüfung bringt. Das Phlegias Prüfungstraining. Was euch erwartet? Fall- und kompetenzorientierte Übungsklausuren für alle 3 schriftlichen Prüfungstage. Realistische Prüfungsfälle mit Aufgaben zur Vorbereitung auf die mündliche Prüfung, Wissen zur praktischen Prüfung, ausführliche Lösungen und Erwartungshorizonte zu allen Anforderungsbereichen sowie Bewertungstabellen zur Selbsteinschätzung und das inklusive Notenorientierung für euch. Dazu bekommt ihr Tipps und Hinweise für eine optimale Prüfungsvorbereitung, also zu den Themen, wie man am besten lernt, sich motiviert und sich alles besser merken kann. Und das Ganze lehrwerksunabhängig. Egal mit welchen Büchern oder Materialien ihr vorher in der Ausbildung gelernt habt. Das Beste, das Phlegias Prüfungstraining gibt's nicht nur als Print, sondern auch als E-Book. Perfekt für unterwegs, den Unterricht oder die Nachtschicht. Ihr könnt markieren, suchen, Notizen schreiben, ganz flexibel gestalten. Also, vertrau auf dein Wissen und das Phlegias Prüfungstraining von Cornelsen, das dich sicher ans Ziel bringt. Schaut vorbei unter cornelsen.de/empfehlungen/berufserfolg. Phlegias Prüfungstraining von Cornelsen hat die ISBN zum Buch bestellen, und zwar die 97830645123220. So sichert ihr euren Berufserfolg und lernt gut für das Examen. Und wer ist dann hier wohl wieder? Natürlich Christoph und Timo. Schönen guten Tag.
Hallo. Hi, Liane.
Wunderbar. Und wir fackeln heute nicht lange und gehen direkt rein ins Thema. Wir haben beim letzten Mal ja die akute Niereninsuffizienz gemacht und machen heute die chronische Niereninsuffizienz, auch eine der häufigsten Nierenerkrankungen. Und die Definition, also das Theoriewissen, damit starten wir natürlich.
Das Fachwissen.
Und da darf ich ganz brav mal vorlesen. Die chronische Niereninsuffizienz ist eine irreversible Erkrankung, also ein dauerhafter Verlust der Funktion beider Nieren. Und das merkt man dann halt auch durch den Anstieg der harnpflichtigen Substanzen im Blut. Das chronische Nierenversagen entwickelt sich allmählich über Monate bzw. über Jahre. Da haben wir dann auch verschiedene Stadien, die wir gleich noch hören. Aber jetzt erstmal zu den Ursachen.
Also die chronische Niereninsuffizienz kann viele verschiedene Ursachen haben, bis sie sich auch dahin entwickelt. Ich glaube, du, Christoph, erzählst ja auch was zu den Stadien, die Entwicklung des chronischen Nierenversagens. Die Ursachen, die es dafür gibt, ich fange mal an bei so Erkrankungen wie Diabetes mellitus oder auch Bluthochdruck. Das sind alles Erkrankungen, die eben im Laufe der Zeit, gerade wenn diese Erkrankungen nicht gut behandelt sind, viele Organe schädigen, unter anderem eben auch die Niere, sodass wir bei einem Diabetes von einer sogenannten diabetischen Nephropathie sprechen. Bei einem Bluthochdruck, der über eine lange Zeit steht, sprechen wir dann von einer hypertensiven Nephropathie. Das sind also Erkrankungen, die halt systemisch eben wirken oder dann eben zum Beispiel das Nierenorgan eben auch schädigen. Das sehen wir relativ häufig auch als Vor- bzw. Begleiterkrankungen. Auch bei unseren Patienten. Dann gibt es aber auch Erkrankungen, chronische entzündliche Erkrankungen, die dafür sorgen, dass Nierengewebe auch kaputt geht, wie das Glomerulum als wichtigste Funktionseinheit der Niere, so Glomerulonephritiden, so werden sie genannt, Zungenbrecher, oder auch vaskuläre Nephropathien, die eben dafür sorgen, dass auch Nierengewebe dann eben untergeht, kaputt geht. Erkrankungen wie Zystennieren, die dann vielleicht auch angeboren sind, wo dann halt die Niere eigentlich, jetzt mal ganz platt gesprochen, nur noch aus Zysten besteht und eben auch kein funktionierendes Nierengewebe mehr da ist, sorgen eben auch dafür, dass die Nieren über eine lange Zeit dann halt auch nicht mehr funktionstüchtig sind. Was wir heutzutage eben auch sehen, ist, dass auch Medikamente zum Beispiel, wie vor allen Dingen Schmerzmittel, die Nieren halt schädigen können. Das sollte man unbedingt wissen. Das sprechen wir da von einer Analytikernephropathie. Also kann man sagen, dass diese chronische Niereninsuffizienz, also das fortschreitende Untergehen von Nierengewebe, von funktionierenden Nierengewebe, also zu einem durch chronische Entzündungsprozesse dann halt passieren kann, durch Vorerkrankungen, die systemisch wirken, wie Diabetes oder und Hochdruck, oder halt eben durch Vorschädigungen, die vielleicht genetisch bedingt sind, oder auch Medikamente, die dann halt dafür sorgen, dass unter anderem die Niere eben nicht mehr so funktioniert. Und ich glaube, so kann man das kompakt zusammenfassen. Es ist natürlich ein weites Feld. Die Nephrologie ist ein komplexes Gebiet und da muss der Nephrologe, der Facharzt dafür dann natürlich genau hinschauen, was die Ursache ist und dementsprechend damit behandelt.
Genau. Wir unterscheiden halt immer Schädigung der Niere an sich durch exogene Schädigung, wie zum Beispiel Medikamente, dann entzündliche Erkrankungen und dann systemische Erkrankungen, wie zum Beispiel den Diabetes oder der Hochdruck. Das Problem ist, alle diese Erkrankungen tun halt nicht weh und die Niereninsuffizienz bzw. die chronische Niereninsuffizienz tritt als Folge auf und wird meist erst später erkannt.
Und somit die Folgeerkrankungen, also die Ursachen, müssen ja trotzdem mitbehandelt werden. Also ich muss ja dann den Blutdruck oder den Diabetes gut einstellen, weil sonst trinkt man das Ganze ja nun ohne viel.
Ja, und häufig ist es halt so, dass du, ich sag mal, die Symptome der Nebenerkrankungen dann eher erkennst und dann sagst, okay, du hast einen Bluthochdruck und jetzt lass uns doch bitte dich mal durchchecken. Und dann sieht man auch, dass die Niere schon beschädigt ist oder beim Diabetes auch, ne? Als Folgeerkrankung dann die chronische Niereninsuffizienz. Und wichtig ist, dass es mal, je früher man das erkennt, ja, desto besser kann man die Niere vor weiteren Schäden bewahren, ne? Indem zum Beispiel der Blutdruck eingestellt wird oder halt auch der Diabetes gut eingestellt wird. Bei den entzündlichen Nierenerkrankungen ist es meistens so, wie zum Beispiel bei der Zystenniere, ist es halt vererbt, ne? Also vererbte Zystennieren, und da kann man relativ wenig dagegen machen. Und das sind meistens Kinder von Eltern, die häufig auch schon in der Dialyse sind. Das sehen wir halt so.
Dann mach doch gleich mal weiter, Christoph. Wir haben nämlich Stadien. Und genau. Die sind ja auch wichtig irgendwie zu verstehen. Und natürlich kommt die Dialyse erst im 5. Stadium so richtig zur Geltung, aber man muss sich schon auch irgendwie mal gehört haben.
Also die Stadien der chronischen Niereninsuffizienz geht von Stadium 1 bis Stadium 5, wobei die Einteilung der einzelnen Stadien über die glomeruläre Filtrationsrate, das heißt die Blutflussgeschwindigkeit, die durch den Filter Niere fließt, wird gemessen in Milliliter pro Minute. Und wichtig hierbei, das ist ein geschätzter Wert. Und dieser Wert kommt zustande aus Kreatinin, Alter, Geschlecht und Körpergröße. Und daraus wird die Blutflussgeschwindigkeit in der Niere errechnet. Und die einzelnen Stadien von Stadium 1 bis Stadium 3 sinkt die glomeruläre Filtrationsrate von 90 oder von größer 90 auf bis kleiner gleich 30. Das wäre das Stadium 3b. Und das wären die Frühstadien, und Stadium 3b bis 5 sind die Spätstadien, wobei man im Stadium 5 dann von einer chronischen Niereninsuffizienz und einer Dialysepflichtigkeit spricht. Das heißt auch letztendlich nachher, wenn wir die Dialysepflichtigkeit unserer Patienten bei der Krankenkasse beantragen, geht es darum, dass wir auch nachweisen, dass der Patient auch wirklich dialysepflichtig ist. Das heißt, Stadium 5 hätten wir eine glomeruläre Filtrationsrate von kleiner gleich 15 Milliliter pro Minute. Das heißt, die Durchblutung der Niere ist schon sehr, sehr gering und somit in der Regel auch, dass halt wenig Giftstoffe aus dem Blut gefiltert werden. Wobei noch relativ unklar ist, in welchem Zusammenhang steht es mit der Urinmenge. Das ist nicht unbedingt ausschlaggebend, sondern wir können auch Patienten haben, die eine GFR kleiner 15 haben, noch eine gute Restdiurese haben, aber trotzdem dialysepflichtig sind. Also alleine die Ausscheidung sagt über die Dialysepflichtigkeit eines Patienten relativ wenig aus. Und wie gesagt, es wird in 5 Stadien eingeteilt. Es gibt diese Frühstadien, wo die Nierenfunktion noch recht gut ist, aber die glomeruläre Filtrationsrate langsam sinkt. Und ab 15, das ist das Stadium 5, und ab dem Stadium 5 ist man eigentlich dialysepflichtig. Und dann muss man eine Dialyse einleiten.
Wunderbar. Alles Weitere kann man auf dem Skript doch nochmal nachlesen, wie die Stadien sind und welche glomeruläre Filtrationsrate da was für ein Stadium ist. Wir kommen aber, glaube ich, ganz gut jetzt mal in die Überleitung in die Symptome, weil
das Wichtigste zur Erkrankung.
Wenn man keine Hypertonie als Ursache hat, warum man jetzt chronische Nierenversagen, also eine Uremie bekommt, eine Harnvergiftung, hat man ja spätestens auch schon mit leichten Nierenversagen und einem leichten Stadium dann eine Hypertonie plötzlich, auch wenn man sie vorher noch nicht hatte, weil alle Organsysteme werden ja mit vergiftet. Und deswegen fangen wir mal oben an, beim Herz-Kreislauf-System. Kennt ihr wahrscheinlich auch, die haben alle hohen Blutdruck.
Ja, alle, ja, würde ich nicht sagen, aber es ist häufig, sagen wir es mal so. Also die Hypertonie kann dann verschiedene Ursachen haben, also von der Grunderkrankung vielleicht her, was die Ursache ist. Es ist aber so, wenn wir, der Christoph sagte das gerade richtig, nicht alle Patienten haben eben auch das Problem, dass sie auch ein wenig Wasser ausscheiden, aber viele halt eben doch. Und das ist eben so, wenn man dann viel Wasser einlagert und gleichzeitig hat die Niere ja auch die Funktion, den Elektrolythaushalt zu regulieren. Und das funktioniert auch nicht mehr so gut. Das heißt, es werden auch viele Salz zurückbehalten im Körper. Und diese Kombination mit viel Wasser oder mehr Wasser, als wir benötigen im Körper, plus mehr zum Beispiel Natrium im Körper, als wir benötigen, bindet die Flüssigkeit dann im Gefäßsystem und sorgt dann zum Beispiel dafür, dass ein Bluthochdruck da ist. Und deswegen beobachten wir das häufig, dass Patienten auch einen Hochdruck haben. Meistens eben aus diesen beiden Gründen, wegen der Überwässerung und weil der Elektrolythaushalt eben auch komplett durcheinander ist. Das führt dann auch zum Beispiel, wenn ich das mal weiterführe, das Thema Überwässerung, was eben zu Hochdruck führen kann, eben, dass man auch sieht, dass die Patienten Ödeme entwickeln. Also Menschen, die noch viel unterwegs sind, also mehr stehen, sitzen, sieht man das häufig Beinen, also typischen Unterschenkelödeme, die recht massiv werden können. Patienten, die vielleicht nicht mehr sitzen, stehen können, pflegebedürftige Patienten, die viel im Bett liegen, ist es dann eher Anasaka und Wassereinlagerung am ganzen Körper, bis hin zu der Situation, dass das Wasser oder die Überwässerung so massiv ist, dass es auch das Lungengewebe betrifft, dass die Patienten dann im sogenannten Lungenödem sind, was man dann erkennt, dass sie eben schlechte Sauerstoffsättigung haben oder eben einfach schwer Luft bekommen. Sie atmen zwar, aber merken dadurch, dass der Sauerstoffaustausch dann halt eben behindert ist, dass sie wenig Luft bekommen dann zum Beispiel. Also das ist eine Situation, die man bei Patienten, und ich hatte jetzt gerade 2 Patienten, die neu an die Dialyse gekommen sind, die wir bei uns als chronische Patienten andialysiert haben, wo wir genau die Symptomatik hatten. Und das kriegt man mit einer Dialyse dann relativ schnell in den Griff, indem wir ihnen eben das Wasser klauen durch die Dialyse, das Wasser entziehen und den Elektrolythaushalt wieder einigermaßen hinbekommen. Genau, also das ist das, was man häufig sieht.
Woran erkennt man Ödeme? Woran seht ihr das? Wie erkennt ihr das?
Also, das ist etwas, und das kennt Christoph mit Sicherheit auch noch aus dem Dialysealltag. Da schauen wir bei unseren Patienten, wenn sie dann zu uns kommen. Jeder Patient wiegt sich vor der Dialyse und nach der Dialyse. Also über das Gewicht versuchen wir schon herauszubekommen, okay, hat der Patient Wasser eingelagert oder nicht? Das Gewicht im Verlauf dann halt eben. Und der Blick auf die Beine ist etwas, was jede erfahrene Pflegekraft an der Dialyse direkt macht. Das heißt, man sieht gerade an den Knöcheln, an den Unterschenkeln, dass es halt eben verdickt ist und dass es etwas ist, was man eben gerade vor dem Schienbeinknochen zum Beispiel und Unterschenkel eben auch eindrücken kann und so eine kleine Delle zurückbleibt. Da kann man das ganz schön sehen. Okay, das ist Wasser, was sich da drin befindet.
Macht ihr auch Umfangmessungen?
In der chronischen Dialyse eher weniger, weil wir es gibt verschiedene Möglichkeiten zu ermitteln, ob ein Patient überwässert ist. Das macht in der Regel, macht das der Arzt in Zusammenarbeit mit uns. Er macht also Ultraschall, guckt, ob eine Stauung zu sehen ist. Er wird körperlich untersucht, eben Ödeme da sind. Und es gibt auch technische Möglichkeiten, das zu ermitteln. Das wäre jetzt ein bisschen zu detailliert, BCM-Messungen, wo man dann halt eben dann auch feststellen kann, wie groß ist der Wasseranteil und dann evaluieren kann, ob der Patient überwässert ist. Im weiteren Verlauf ist es so, dass wir vor allem das über die Kontrolle des Gewichtes vor und nach der Dialyse machen. Der Patient wiegt sich ja bei jeder Dialysebehandlung, also dreimal in der Woche. Und die Theorie ist dahinter, dass die Gewichtszunahmen, die wir dann zum Beispiel zwischen den Dialysen sehen, schwer Masse sein kann, weil so schnell nimmt man nicht an Masse zu, sondern bei diesen schnellen Gewichtszunahmen gehen wir davon aus, dass es vor allem Flüssigkeit ist. Und wir sehen dann halt, wenn wir dem Patienten Wasser entziehen, wie gut er das verträgt. Und deswegen ist es immer eine Abschätzung, wohl wissend, dass das nie auf den Milliliter, auf das Gramm genau dann halt ermittelt werden kann, weil das Gewicht natürlich auch immer schwankt, auch das Gewicht an Masse, wie bei jedem von uns. Und so können wir das dann halt eben relativ gut einschätzen, immer mit dem wachen Blick, und das ist ganz wichtig, eben auch zu schauen, gerade über den längeren Verlauf, und das ist eine der Hauptaufgaben in der chronischen Dialyse von uns Pflegekräften, dann zu beobachten, okay, wie ist der Patientin auch? Weil das, was relativ häufig, will ich nicht sagen, aber passieren kann, ist eben, dass ein Patient eben nicht isst. Und ich habe gerade einen Patienten, ist genau dieser Fall eingetreten, der jetzt noch nicht so lange im Pflegeheim ist, sich dort nicht wohlfühlt und so ein bisschen auch das ganze Umfeld zusammengebrochen ist, der einfach jetzt auch keinen Hunger mehr hat und sich ein bisschen aufgibt und nicht mehr isst. So, dann bleibt das Gewicht relativ gleich. Er nimmt aber in Wahrheit an Masse ab, weil er nicht isst, und füllt das durch Flüssigkeit auf, und das sieht man nicht direkt. Und da muss man eben auf andere Symptome wie Ödeme, wie Blutdruck und so weiter dann halt eben achten, um dann festzustellen, okay, da ändert sich was. Bei jeder Dialyse ja zu wirklich Umfangmessungen zu machen oder andere Messungen zu machen, wird aufgrund der Masse der Patienten, die wir so behandeln, ist das schwer umsetzbar. Von daher muss man sich da auf diese Dinge verlassen, und das funktioniert eigentlich ganz gut. Das ist so meine Erfahrung zumindest.
Ja, die Laborparameter sind ja auch sehr wichtig. Die sind ja oft am ausschlaggebendsten. Ich fasse nochmal zusammen. Also wir haben ja im Herz-Kreislauf-System echt viel. Also wir haben die Hypertonie durch die Überwässerung. Wir haben aber auch durch mehr Elektrolyte im Körper eine beschleunigte Arteriosklerose, also Gefäßverkalkungen. Und dadurch kann es auch zu einer Perikarditis kommen, also dass der Herzbeutel sich entzündet durch die Ablagerung der Elektrolyte. Wir haben die Ödeme jetzt sehr ausführlich gehabt und haben die Herzrhythmusstörungen mit Gefahren, sodass es auch durch veränderte Elektrolythaushalt zum Herzstillstand oder Ähnlichem kommen kann. So, jetzt darfst du, Christoph.
Mit der Perikarditis oder Herzbeutelentzündung hast du recht. Das wird in der Literatur so beschrieben. Ich habe das in 25 Jahren noch nie gesehen.
Okay.
Ich hatte keinen Patienten, der eine Herzbeutelentzündung gehabt hat. Ich habe das auch in ein Skript mit aufgenommen, weil ich glaube, es ist wichtig, das zu erwähnen. Aber wie gesagt, ich habe das seit 25 Jahren nie gehabt. Alle anderen Symptome sind da. Wir haben Erbrechen, wir haben Schwindel, wir haben Müdigkeit. Ich sage mal so die allgemeinen Symptome, die man hat. Aber wirklich das mit dem Herzbeutel. Das
aber Herzstillstand hattet ihr bestimmt auch schon,
ja,
wegen Kalium und so.
Ja, genau. Häufig. Prinzipiell durch die Kaliumerhöhung und durch die Elektrolytverschiebung hast du recht. Kalium steigt halt relativ schnell an. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir Patienten auch dialysieren, wenn die GFR noch höher ist, weil einfach das Leben bedroht ist, also Wasser und Elektrolyte. Da können wir auch Patienten dialysieren, wenn die GFR noch nicht kleiner 15 ist. Da haben wir die Möglichkeit dazu. Das lässt die Krankenkasse auch dann zu. Und ja, und dann, wie Timo schon sagte, Wasserregulation, also Regulation des Wasserhaushaltes des Patienten. Und die Regulation des Elektrolythaushaltes steht dann wirklich auch im Vordergrund, ne?
Ja.
Weil ich sage mal, an einem hohen Kreatinin und einem hohen Harnstoff stirbst du einfach nicht. Klar, das macht müde, ja. Wenn das die Bluthirnschranke überwindet, dann sind die auch echt sehr schläfrig. Du hast das Gefühl manchmal, die sind übernächtigt und schlafen ein. Die sitzen neben dir, du erzählst denen was und die nicken so weg, ne? Dann haben die meistens Harnstoff 250, 300. Aber Kalium ist wirklich bedrohlich. Und Wasser auch, ne? Weil, wie du schreibst halt auch, die kriegen einen Lungenödem, ja. Die haben Wassereinlagerung in der Lunge. Das ist echt unschön. Die kämpfen dann wirklich ums Überleben. Das ist wie wenn jemand innerlich ertrinkt.
Da haben wir bei der Lunge ja noch mehr, nämlich auch diese Pneumoniegefahr, dass dann ein kleinster Virus oder Bakterium ja natürlich dann noch die Abwehrschwäche, die sie ja haben durch diese chronische Erkrankung, weil sie ja immer irgendwie wieder vergiften und dann werden sie wieder gereinigt durch die Dialyse, dann vergiften sie wieder ein bisschen, haben wir auch eine wirkliche Abwehrschwäche. Kennt ihr das mit der vertieften Atmung bei Azidose?
Ja, ja, also vertiefte Atmung, ja, auch die Azidose ist auf jeden Fall auch ein großes Thema. Also das ist ja auch, das ist halt eben, das Ding spielt halt so vieles ineinander. Also die Azidose entsteht dadurch, dass die Niere halt eben auch halt eben dafür verantwortlich ist, den Säure-Basen-Haushalt zu regulieren bei uns. Macht die ganz automatisch, da müssen wir eigentlich viel tun. Das kann die Niere machen, indem sie vermehrt saure Substanzen rausschmeißt und sagt, es ist genug sauer hier oder eben Bicarbonat zurückbehält und das funktioniert eben auch nicht. Das heißt, die Dialysepatienten haben in der Regel eine metabolische, also stoffwechselbedingte Azidose, also Übersäuerung. Das kann eben auch dazu führen, dass eben viele Stoffwechselvorgänge im Körper nicht mehr gut funktionieren, unter anderem eben auch die Atmung dann halt gestört ist und günstig dann halt auch eben die Hyperkaliämie, also dass das Kalium eben gerade im Blut eben ansteigt, was wieder zu einer Hyperkaliämie dann halt eben führen kann. Also das ist alles sehr, sehr ineinander geschachtelt, also sehr komplexes System, was wir halt eben auch haben. Es ist ein Wundersystem, was wir haben, aber auch sehr empfindlich. Das merkt man gerade, wenn die Niere, die für viel Regulation zuständig ist, nicht mehr so funktioniert. Und deswegen, ich weiß nicht, also in der Akutdialyse kriegt man das schon eher mit. Bei unseren Patienten, die halt eben da, wie ich finde, relativ gut eingestellt sind, auch medikamentös und durch die chronische Dialysebehandlung, also dreimal die Woche für 4 bis 5 Stunden, sage ich mal im Schnitt, ist das relativ gut im Griff. Man merkt es aber ab und zu da, wo Patienten vielleicht nicht ganz so compliant sind oder wo die Dialysebehandlung nicht ausreicht oder die Dialysedosis eben nicht ausreicht, merkt man es dann doch schon ab und zu mal. Aber es ist nicht so häufig.
Ich hatte vor 4 Wochen eine Patientin gehabt in einem Zentrum, da haben wir eine Fallbesprechung gemacht und die dialysiert nicht so regelmäßig, weil es halt zu Hause macht. Die eine oder andere Dialyse lässt sie ausfallen. Da ist uns aufgefallen, eigentlich hätte die eine metabolische Azidose haben müssen, hat sie aber nicht gehabt. Die war fast ausgeglichen. Ja, die ist das durch Erbrechen losgeworden. Ne? Also du hast ja mehrere Möglichkeiten, die Säuren loszuwerden. Also durch Erbrechen kannst du Säure loswerden. Halt auch durch eine schnelle, hechelnde Atmung atmest du halt auch CO2 ab und regulierst den pH-Wert. Aber die hat tatsächlich erbrochen.
Ja, da wollten wir gerade hinkommen. Auch sehr gute Überleitung zum Magen-Darm-Trakt, der davon ja auch beeinflusst wird. Von die Literatur sagt auch saurem Mundgeruch oder Mundgeruch und Geschmacksstörungen. Die schmecken natürlich dann so metallisch. So, wenn gerade viel Elektrolyte im Körper sind, kann nicht alles metallisch schmecken. Aber die können auch immer Probleme haben von beiden ein bisschen. Also Diarrhoe ist ganz gefährlich so für sie. Und wenn sie da irgendein Virus vielleicht abkriegen, macht es ja auch das ganze System noch empfindlicher. Aber genauso auch Obstipationen, die leiden dann durchaus.
Also ich muss sagen, die Diarrhoe rettet manche Patienten allerdings auch, weil gerade die Hyperkaliämie eben auch dafür sorgt, dass die Patienten dann über den Durchfall dann sozusagen dann halt eben dadurch, genau wie das durch das Erbrechen dann halt eben, das sind so Schutzmechanismen des Körpers, wo er mit aller Kraft nochmal versucht, dann nochmal was zu retten, was zu retten.
Ja, ist ja aber bei uns auch so, wenn wir was Schlechtes essen würden, siehe Beispiel Salmonellen, dann macht der Körper gegen den Vergiftungszustand abbrechen oder Ohnmacht, Bewusstlosigkeit, Schlafen, sowie aber auch Durchfall, wenn wir schlechte Sachen gegessen haben. Also er probiert sich
zu retten. Ja, und das, das Thema Mundgeruch und so weiter, das ist so tatsächlich, wenn ein Patient wirklich uremisch ist, also auch diese harnpflichtigen Substanzen, die sind ja nicht an sich, sind die ja nicht toxisch. Das versuche ich unseren Leuten halt auch immer zu erklären, weil Harnstoff, sage ich mal, fällt bei uns, bei jedem von uns an. Das ist eben Stoffwechsel, Endprodukt, jetzt im Eiweißstoffwechsel, Kreatinin, Muskelstoffwechsel. Ich vergleiche das immer damit, dass wir bringen jeden Abend den Müll eben raus und da funktioniert das halt eben nicht bei diesen wasserlöslichen Stoffen und es sammelt sich eben an. Und das ist so, als wenn wir zu Hause überrochene Müll nicht mehr rausbringen, da fängt es eben auch dann eben irgendwann ungesund zu werden für uns. Und so ist es da halt eben auch. Und dass man dann, dass die Patienten Mundgeruch entwickeln oder man riecht es eben tatsächlich auch, ob Patienten jetzt gut dialysiert sind oder nicht, gerade am Anfang. Das dauert so ein bisschen. Und gerade so diese uremische Gastroentopathie, die habe ich relativ häufig bei unseren Patienten gerade am Anfang erlebt.
Kommen wir zum zentralen Nervensystem, weil es, wie gesagt, es beeinflusst den kompletten Körper. Und wir haben gerade mal die Symptome von Herz-Kreislauf und so und Magen-Darm und so. Aber es macht ja auch was mit dem Nervensystem. Da hat Christoph schon gesagt, natürlich, die sind müde, haben Konzentrationsstörungen, können Kopfschmerzen haben, bisschen vielleicht auch zu Wesensveränderungen, weil sie ungeduldiger sind. Verwirrtheit, wenn es richtig doll toxisch ist oder sie die Dialyse auslassen, dann kommen sie ja in einem sehr toxischen Zustand. Wir wollen den ja eigentlich nicht erreichen. Können krampfen auch und bis hin zu, hatten wir ja gerade, wenn man dann eine römische Koma kann auch entstehen, Bewusstlosigkeit. Aber dann ist es schon sehr doll.
Dann ist es schon sehr weit gekommen und behandelt. Dann eben, wenn das Uremie immer weiter ansteigt.
Ich habe ja was unterschlagen bei dem Nervensystem. Wir waren jetzt irgendwie so bei den Symptomen vom zentralen Nervensystem und wir haben ja auch noch das periphere Nervensystem. Die können ja kribbeln, Taubheit, sie fühlen so Restless-Legs-Syndrom, also dass sie immer die Firmen Beine sind unruhig durch die vielen Elektrolyte im Körper, weil die ja nicht rausgehen. Und das macht natürlich auch Symptome mit Skelett- und Muskelsystem. Bis hin zu Polyneuropathien, also dass sie dann Missempfindungen bzw. gar keine Empfindungen mehr haben. Kennt man eigentlich typisch von Diabetes, dass die Nerven, die feinen Nerven in der Haut geschädigt werden. Das entsteht aber durch diese Uremie ja auch, dass die Nerven dann, die feinen Nervchen geschädigt werden.
Diese Restless Legs, das sehen wir tatsächlich relativ häufig und da leiden die Patienten auch sehr drum. Man kennt das ja vielleicht selber dann vielleicht auch mal, aber die wirklich dieses sehr unruhige Gefühl haben und gar nicht so genau wissen, wohin mit sich, das ist schon sehr anstrengend für die Patienten. Da kann man auch medikamentös dann dagegen steuern, das versuchen wir dann auch, das zu tun, aber manchmal bricht das gut an, manchmal aber auch leider nicht. Schon eine Qual für manche Patienten, ja.
Knochenveränderungen seht ihr ja wahrscheinlich nicht direkt in der Dialyse, aber sagt man, dass es Osteoporose auslösen kann und Osteopathien auslösen kann.
Das hat halt durch den Mangel an dem Vitamin D3, das normalerweise dafür zuständig ist, dass Kalzium in den Knochen eingebaut wird. Und auf der anderen Seite hast du ein hohes PTH, also ein Parathormon, das ansteigt über die mangelnde Nierenfunktion. Und da wird relativ viel Kalzium aus dem Knochen wieder ausgebaut. Das heißt, die haben sehr hohe Kalziumwerte im Blut, was natürlich dann auch nicht nur die Knochen schädigt, sondern auch die Gefäße. Ne? Du hast dann eine zunehmende Gefäßverkalkung durch die hohen Kalziumwerte und.
Das klingt auf alle Fälle sehr umständlich, beziehungsweise wieder ja so, dass wirklich jedes einzelne Elektrolyt kann ja dann auch Schädigungen machen, auch in ihrer Kombi, wenn sie alle zu viel dann irgendwie im Körper sind, machen sie Auswirkungen. Und
ja, das ist halt Problematik ist halt die, dass die Niere halt nicht nur die Aufgabe des Wasser- und Elektrolythaushaltes hat, sondern ganz viele hormonelle Sachen bei uns halt noch erledigt, an die man das vorher stimmt. Vielleicht gar nicht denkt. Ne? Kommen wir ja auch später noch dazu, was im Blut passiert.
Kommen wir jetzt genau dazu, nicht später, sondern jetzt. Nämlich die renale Anämie, also aufgrund vom Mangel von Erythropoietin.
Genau.
Und dass wir ja Thrombozytopenie haben, also erhöhte Blutungsneigung. Also das ist ja auch, man denkt immer sonst nur die Leber macht es, dass ich Gerinnungsstörungen habe. Nein, eine Nierenfunktionsstörung macht das auch. Mhm. Und die Nebenniere produziert ja auch wunderbar schöne Hormone, nämlich auch unter anderem welche, die den Blutdruck regulieren. Und wenn dann die Niere nicht mehr gut funktioniert, dann funktioniert das auch nicht mehr gut.
Genau. Also die renale Anämie ist wirklich ein großes Thema in der Dialyse, wo auch relativ engmaschig auch kontrolliert wird, gemonitort wird. Wie ist der HB, aber wie ist auch Transferinsättigung? Also wie funktioniert das ganze blutbildende System? Und Gott sei Dank muss man sagen, dass wir da medikamentös mittlerweile da sehr gut aufgestellt sind. Also ich sag mal noch vor einigen Jahrzehnten, also ein bisschen länger schon her, wo ist dieses Medikament Erythropoietin, was wir substituieren können mittlerweile. Als es das noch nicht gab, haben unsere Patienten halt regelmäßig Bluttransfusionen bekommen müssen, um halt diese Anämie dann auch in den Griff zu bekommen. Heute können wir es machen, dass wir das Erythropoietin dann halt patientenbezogen dann halt eben Zentrum haben und dann an der Dialyse applizieren können und das gut zu steuern ist über Bestimmung von Laborwerten und das dann in Kombination mit Eisen, was wir eben auch brauchen zum Beispiel und einer guten Dialysedosis, weil diese Vergiftung Situation eben auch dafür sorgt, dass diese roten Körperchen in der Regel ja 120 Tage bei uns gesunden Menschen überleben, bevor sie dann einen Schritt weiter gehen, ist es in der Vergiftungssituation eben so, dass sie nur bis zu 60 Tage zum Beispiel leben und dann neue gebraucht werden. Das heißt, je besser der Patient dialysiert ist und dann medikamentös gut eingestellt ist, kriegt man das eigentlich relativ gut in den Griff.
Also es ist wirklich Wahnsinn, dass die Niere den ganzen Körper beeinflusst. Und natürlich auch die Sexualfunktion. Also wenn man jetzt jünger ist und möchte noch Kinder bekommen, es macht verminderte Fruchtbarkeit, liegt auch unter anderem daran, dass die ganzen Eizellen oder Spermien sich ja nur gut entwickeln, wenn unser Körper gut ernährt ist. Weiß man ja zum Beispiel auch so ein bisschen aus dem Volksmund, dass man zum Beispiel ja auch Folsäure und andere Sachen gut nehmen muss, wenn man dann in der Schwangerschaft ist oder vor der Schwangerschaft, sollte man das sogar schon nehmen, dass es sich gut entwickelt und so weiter. Und es macht auch einen Libido-Verlust. Ist ja vielleicht auch logisch, wenn ich immer unkonzentriert bin oder müde bin und schlapp bin und mich nicht gut fühle, weil die fühlen sich sehr krank, glaube ich, auch durch die Ödeme und so weiter und so fort, fühlen die sich sehr krank, dass es auch einen Libido-Verlust macht. Und als letztes, auch wieder logisch, weil wenn es schon das Nervensystem auch angreift, haben wir ja auch an der Haut den Juckreiz durch diese Nervenmissempfindungen und bräunlich-gelbes Hautchlorid, das heißt die Hautfarbe sieht anders aus, auch durch den vermehrten Harnstoff, der dann im Blut ist, verfärbt sich die Haut. Bei der Leber kennen wir das mit der Gelbfärbung und hier haben wir es eher bräunlich. Uringeruch, kommt das häufiger vor, dass das riecht?
Definitiv. Also ich habe das jetzt bei Patienten, die schon eine fortgeschrittene Urinie auch haben und jetzt neu an die Dialyse gekommen sind, nimmt man das schon wahr auch. Das ist ein typischer Geruch dann halt auch eben. Und es kann auch so, es ist zwar ein vager Faktor, aber halt zu schätzen, okay, wie gut ist ein Patient eigentlich dialysiert. Und wir haben jetzt gerade eine junge Frau, 20 Jahre alt, die bei uns jetzt vor ein paar Wochen andialysiert worden ist und wo man das eben am Anfang auch bemerkt hat dann eben, dass merken natürlich auch andere und das merkt Patient natürlich auch selber und das ist auch so eine der Situationen, die schon auch gerade für junge Menschen sehr, sehr belastend ist. Aber das kann man in den Griff kriegen, wenn man halt eben eine gute Dialysebehandlung dann eben bekommt.
Zur Diagnostik leiten wir doch da mal über. Natürlich, wie auch bei der akuten Niereninsuffizienz, gucke ich nach den Differentialdiagnosen, nach der Ursache, warum vielleicht hier was chronisch wird oder geworden ist. Mache natürlich die Urinuntersuchungen und mache eine Sedimentuntersuchung, mache eine Urinkultur, um auch auszuschließen, ob Bakterien drin sind. Also wieder bei den Differentialdiagnosen unterwegs. Und am wichtigsten ist natürlich die Blutentnahme, um den HB-Wert natürlich auch wegen der renalen Anämie, der Elektrolyte, Kalium, Harnstoff und so weiter anzugucken und natürlich auch nach der Glomerulumfiltrationsrate zu gucken und hier dies dann zu bestimmen, auch mit dem Kreatininwert. Christoph ja so schön erklärt, dass man das dann auch berechnet mit dem Gewicht des Patienten zum Beispiel und macht auch eine Sonografie. Auch das hat Christoph ja vorhin gesagt, dass durchaus der Arzt auch eine Sonografie macht, um zu gucken, wo überall Wasser vielleicht im Körper sein könnte. Und man dann ja auch danach abschätzt, wie weit könnte hier die chronische Niereninsuffizienz fortgeschritten sein, in welchem Stadium sind wir denn. Natürlich gibt man ja auch in den Anfangsstadien, auch schon Stadium 2 und 3, viele Medikamente, bevor die Dialyse ins Spiel kommt. Natürlich Kaliumsenker, weil wir wollen nicht, dass Kalium hoch ist, weil schädigtes Herz macht im Zweifel einen Herzstillstand. Diuretika können gegeben werden, ACE-Hämmer, um den Blut zu senken. Vitamin D3, auch das hat Christoph erklärt. Wir haben ja einen Vitamin-D3-Mangel und natürlich auch Erythropoietin, weil wir ja das Problem haben mit der Anämie. Fallen euch noch Medikamente ein oder müsst es vollständig?
Phosphatsenker. Ganz wichtig in der Nierenersatztherapie muss man wirklich auf die Ernährung achten, weil ich sag mal, genau wie du Kaliumsenker machst, du hast ja, das Kalium kommt ja auch nur über die Nahrung in den Körper und hier ist es auch so mit dem Phosphat, dass das Phosphat halt auch nur über die Nahrung in den Körper kommt und es ist überall Phosphat vorhanden. Und die Problematik entsteht dabei, dass dein PTH halt ansteigt, also dein Parathormon. Wenn das Phosphat steigt, dann ist das Parathormon dafür zuständig, der Niere zu sagen, ey, mach mal hier ein bisschen mehr Phosphat raus. Aber die Nebenschilddrüse weiß eigentlich nicht, dass die Niere nicht mehr funktioniert. Und von daher pusht sich das so ein bisschen gegenseitig. Also das Phosphat steigt an, das PTH geht hoch, es passiert nichts und dann geht das PTH nochmal hoch und dann müssen wir halt auch eingreifen im Rahmen von wirklich wirklich einer guten Phosphatsenkung und einer guten Diätberatung.
Also die kriegen dann noch eine gute Diätberatung, müssen schon auf ordentlich viel achten. Also Bananen wäre jetzt nicht so das Mittel der Wahrheit zum Essen. Beide schütteln mit dem Kopf und hat bloß keine Bananen.
Aber was viel schlimmer ist als die Banane, weil ich sag mal so, man isst eine Banane, wie viel hat das? Das hat ungefähr 100 Gramm oder so. Oder 80 Gramm hat eine Banane. Aber schlimmer sind Kartoffeln.
Da ist auch Kalium und so weit alle drin.
Ja. Und wie die Hölle. Und bei Kartoffeln ist es ja so, du isst ja nicht nur 100 Gramm Kartoffeln, sondern Kartoffel isst du 200 oder 250 Gramm Pommes zum Beispiel.
Gott, der arme Deutsche mit seinen Kartoffeln. Oh mein Gott.
Mhm. Ganz viel Kalium drin. Ganz viel Kalium drin. Keine gute Idee.
Ja. Was man alle beachten muss. Also gut, dass man Diätassistenten und so weiter hat oder Ernährungstherapeutinnen. Das ist ja dann auch wirklich nachher eine gute Beratung notwendig, auf alle Fälle.
Ja, auf jeden Fall.
Wir haben noch eins offen. Wenn wir dann eine chronische Niereninsuffizienz machen, dann machen wir ja die Dialyse. Und dazu könnt ihr uns noch ein bisschen was erzählen. Wir machen ja, teasert mal auf die nächste Folge, die Dialyseverfahren. Das ist die nächste Folge. Und erlebt ihr auch öfters mal so schöne Sachen, dass da Menschen nicht mehr kommen müssen, weil die eine Niere bekommen?
Leider nicht so häufig, wie wir uns das wünschen würden. Aber das erleben wir auch. Aber es ist eher selten, leider.
Irgendeine Kennzahl. Kannst du irgendwie aus dem Bauch sagen, das sind im Jahr 20 Patienten?
Also es ist bei uns im Zentrum, das ist da nicht repräsentativ. Wir können ja für die nächste Folge, können wir das ja mal die aktuellen Zahlen ja mal evaluieren.
Oh ja.
Damit wir nicht hier irgendwas geben. Aber bei uns hatten wir jetzt bei uns im Zentrum diesen Jahr einen Patient bis jetzt von unseren gut 90 Patienten, der transplantiert worden ist. Also das,
ich glaube, das liegt so etwa bei 1%, ne?
Ja,
Wir gucken es nach und reichen in der nächsten Folge nach.
Genau, so. Ganz genau. Ja, und wir teasern jetzt mal, Christoph. Also ich glaube, dein Spezialgebiet, kannst du ja selber sagen, da würde ich mal den Standard nehmen. Erzähl mal was über die Hämodialysebehandlung, also das Verfahren, was am häufigsten ist, wo der Patient halt ins Zentrum kommt und mittels des Dialysegerätes dann eben behandelt wird und wie all diese Sachen, die wir jetzt gerade genannt werden, versuchen, dagegen zu wirken beziehungsweise das zu behandeln. Und wie das funktioniert, versuchen wir dann beim nächsten Mal zu erklären. Und der Christoph, jetzt teaser ich dich, und der Christoph wird erzählen über Doppelpunkt
Peritonealdialyse, was sonst? Mein Spezialgebiet, also Heimtherapien und da im Speziellen die Peritonealdialyse. Da ist es so, dass ich die von 2015 bis 2018 in einem Zentrum gearbeitet habe mit einer großen Peritonealdialyseambulanz. Und ja, ich habe vorher schon Kontakt zu PD gehabt, also zu der Peritonealdialyse, aber da richtig viele Patienten halt auch kennengelernt und gemerkt, dass denen das sehr, sehr gut tut, über ihre eigene Therapie verantwortlich zu sein und mithelfen zu können, gesund zu werden. Was heißt gesund zu werden? Sondern ihre Therapie selbstständig zu steuern. Und das sind meistens Patienten, die sehr, sehr gut Bescheid wissen, die viele, viele Fachfragen haben über ihre Therapie und über ihre Gesundheit und teilweise wirklich auch die Therapie mitsteuern. Das ist ganz, ganz toll zu beobachten. Die, ja, das ist so mein Spezialgebiet.
Herr dann ihres Gewichtes, Herr ihres Diätplanes und ihres Flüssigkeitshaushaltes sind, weil die haben ja dann auch immer eine Flüssigkeitsbeschränkung, wie viel sie trinken dürfen, was sie trinken dürfen. Da muss man ja so streng dann noch sein und die gucken dann wahrscheinlich auch jeden Laborwert an, weil die das auch alles wissen. Das ist schon dann, ist man Fachexperte für seine eigene Erkrankung und ich glaube, das ist auch schon, also ich kann mich nicht richtig reinfühlen, aber es ist schon ein strenges Leben. Also die Nuss ist dann nicht mehr so mal irgendwie mal eben eine Torte oder so, ist halt eben nicht.
Ja, schwierig. Aber da hängt halt das nackte Überleben dran, ne? Und das merkst du halt auch wirklich, weil jetzt gerade so in der Peritonealdialyse die Patienten, ich sag mal, quasi mit ihrem natürlichen Peritoneum den Dialysefilter machen und da wirklich ganz, ganz extrem sauber zu arbeiten, dass die keine Infektion bekommen. Und dadurch, dass sie halt relativ wenig Arztbesuche haben, sind die sind schon ihr eigener Therapeut. Ne? Also die wiegen sich jeden Tag, die gucken, wie viel Restdiurese habe ich noch. Die
machen einmal so in der. Machen wir in der nächsten Folge.
Das ist ein Spoiler.
Genau. Ja, wirklich Spoiler. Wieder reinhören in der nächsten Folge. Zum Abschluss dieser Podcast-Folge noch ein Tipp, der euch richtig Stress in der Prüfungsphase ersparen kann. Wenn eure Abschlussprüfung ansteht und ihr wirklich gezielt trainieren wollt, dann schaut euch unbedingt das Phlegias Prüfungstraining von Cornelsen an. Was findet ihr da drin? Da drin findet ihr kompetenzorientierte Übungsklausuren für alle 3 Tage der schriftlichen Prüfung, Prüfungsfälle für die mündliche Prüfung, vollständige Lösungen, Erwartungshorizonte und Bewertungstabellen zur Selbsteinschätzung, Tipps zum Lernen, Informationen zur praktischen Prüfung und das alles entwickelt von erfahrenen Lehrenden und Prüfenden, praxisnah und realitätsgetreu. Und was ist daran besonders toll? Es ist komplett lehrwerksunabhängig, egal mit welchem Buch oder Materialien ihr bisher gelernt habt. Phlegias passt immer. Das Phlegias Prüfungstraining gibt es als Buch und E-Book. Mit dem E-Book habt ihr zusätzlich alles digital dabei und könnt flexibel markieren, ergänzen oder unterwegs weiterlernen. Wenn ihr also einen Berufserfolg haben wollt und großartig vorbereitet in die Prüfungen gehen wollt, dann ist Phlegias Prüfungstraining euer Begleiter für eine sichere Prüfungsvorbereitung. Den Link und alle weiteren Informationen findet ihr in den Shownotes. Okay, wir sagen Tschüss für diese Folge und freuen uns, dass ihr natürlich alle ganz gespannt in der nächsten Folge zu den Dialyseverfahren wieder reinhört. Tschüss!
Tschüss!
Willkommen bei Zart zur Pflege. Hier sind wir da für all die Menschen, die den Weg zur Pflege sind. Wir teilen Geschichten, mal lustig, mal krass, und zeigen dir, es ist Pflege mehr als nur Arbeit, das ist erstmal Spaß. Ja, zur Pflege für dein Examen bereit. Wir wissen, dass nicht sicher durch die Prüfung führt. Ja, zur Pflege, hier lernst du leicht, was du für die Pflege wirklich brauchst im Alltag und der Zeit.
Tatort Pflege.
Tatort Pflege. Der Podcast für alle, die mehr wissen wollen. Präsentiert von Liane. Pflegewissen, Expertentipps und Fallbeispiele. Perfekt für dein Examen.